Der Predigttext steht heute in Lukas 15, 1 bis 10. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten: Mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Was meint ihr? Einer von euch hat 100 Schafe und verliert eines davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir! Ich habe das Schaf wieder gefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben verändert. Er freut sich mehr über den einen als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, solange bis sie das Geldstück gefunden hat? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Silbermünze wieder gefunden, die ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Das Ganze geht los mit einer kleinen Panne, vermeintlich, die dann gar keine Panne ist. Als Volkmar Günther mich anrief vor ein paar Wochen und ganz überraschend fragte, worüber ich denn überhaupt predigen würde. Man wollte ja immer gerne ein Thema angeben. Da habe ich gesagt: Was ist dran? Lukas 15, der verlorene Sohn. Und ihr habt gehört, der kam jetzt gar nicht vor. Aber das Tolle daran ist, ich sagte ja vermeintliche Panne, er kommt trotzdem vor. Ich habe mir dann so Gedanken gemacht, wie gehst du damit um? Und festgestellt, man entdeckt ja auch, wenn man sucht nach was ganz anderem, plötzlich Neues. Ich habe also etwas entdeckt, an dem ich euch heute Anteil geben mag, über dieses Kapitel 15, von dem ein alter Bibellehrer mal gesagt hat, es ist das Kapitel vom verlorenen Schafgroschensohn. So kann man sich das dann merken. Eine gute Eselsbrücke sozusagen. Es tut auch gut, die Geschichte vom verlorenen Sohn, die ist so bekannt und eigentlich verselbstständigt, hat sogar Verfilmungen dazu gegeben. Ich mag ja nicht nur James-Bond-Filme, sondern auch andere Filme, ne? Bibelfilme, biblische Themen. Es ist ja eine Geschichte wie gemacht für eine Seifenoper, sagen wir mal. Familienkrach, der Jüngere geht, der Ältere muss bleiben. Also das ist ein bisschen sowas wie Denver Clan für Bibelfans. Aber die Geschichte hat einen ganz anderen Ursprung. Und darum ist es gut, nochmal zu schauen, was eigentlich am Anfang los war, warum hat Jesus den Leuten eigentlich diese Gleichnisse erzählt? Und es war eine alltägliche Situation, wie sie oft genug vorkam. Die Menschen waren um Jesus herum, er predigte, redete, tauschte sich mit den Leuten, also er war mitten unter ihnen. Und das war so sein, wie soll man sagen, sein Ziel, mitten unter den Menschen zu sein. Und dazu gehörten nun auch dummerweise die, die in der damaligen Gesellschaft nicht so immer mittendrin waren. Die hatten ihre eigenen Zirkel gegründet. Die Zöllner, die waren unter sich. Die Prostituierten waren unter sich. Gut, die gingen auch in die vornehmen Häuser, von denen dann hinterher keiner mehr wusste, dass sie kamen. Aber das waren so Menschen, mit denen gab man sich als wahrhaft frommer und gläubiger Mensch nicht ab. Und ich breche gerne immer mal wieder eine kleine Lanze für die armen Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben so bei uns Christen den Ruf, das seien die Bösewichte in dem Neuen Testament. Das stimmt nicht. Das ist wirklich Quatsch. Das waren ganz ehrlich bemühte Menschen, die ihr Leben gottgemäß führen wollten und ja, nichts falsch machen. Solche Menschen gibt es auch heute noch. Das ist gar keine Frage. Unter uns frommen Geschwistern erleben wir das immer wieder, dass mal einer ein bisschen schief guckt, wenn da einer vielleicht mit gelben, roten Haaren kommt oder gepierst ist oder irgendwie anders aussieht, anders ist als wir. Da nehme ich mich gar nicht aus. Es zuckt in mir und ich denke, na, gehören die auch dazu? Ja, Jesus würde sagen, die gehören erstmal grundsätzlich auch dazu. Und so ist er mit diesen Menschen zusammen, isst und trinkt und kriegt natürlich mit, dass die Frommen darüber murren und schimpfen. Wie kann Jesus das machen? An anderen Stellen wird noch gesagt, wenn er wüsste, wer die sind, aber Jesus weiß ganz genau, wer das ist. Und er macht jetzt keine Retourkutsche und sagt einfach, was regt ihr euch eigentlich auf? Stellt euch nicht so an, sondern er erzählt ihnen eine Geschichte. Eine nach der anderen sogar bei Licht besehen. Und er beginnt mit einer Geschichte aus dem Alltag. Er sagt, da ist einer von euch, der hat 100 Schafe und eins ist weg. Was wird er machen? Natürlich wird er losgehen und das Verlorene suchen. Für uns im Rückblick ganz klare Assoziation, Jesus, der gute Hirte, Psalm 23 und all solche Sachen, da spuken einem so viele Bilder durch den Kopf. Und ich habe versucht, die erstmal an die Seite zu schieben und zu sagen, das ist nicht einfach irgendetwas Festgelegtes, sondern Jesus möchte die Leute dort abholen, wo sie sind. Für uns würde er heute vielleicht andere Gleichnisse erzählen, mag sein. Aber wir lassen uns mit hineinnehmen in diese alte Geschichte. Es ist so nachvollziehbar. Und unser moderner Verstand sagt, ja, was ist denn mit den 99 anderen? Laufen die jetzt frei durch die Gegend? Nein, das kam für die Menschen damals gar nicht in Frage. Da war es natürlich ein Hütehund oder ein Gatter. Jesus lässt nicht alles stehen und liegen, sondern er macht das, was gut und hilfreich ist. Und so erzählt er von diesem Hirten und die Leute sagen alle, ja, das ist richtig, das stimmt, das würden wir auch machen. Und das zweite Beispiel ist auch aus dem Alltag und Leben der damaligen Zeit gegriffen. Vielleicht kennt ihr manchmal Bilder von solchen Frauen, die hier oben um die Stirn so ein Band hängen haben mit lauter Münzen dran. In alter Tradition war das sozusagen der Brautschatz, den die Frauen mitnahmen. Ganz strenge nahmen den noch nicht mal ab, wenn sie schlafen gingen abends. Das war ihre Sicherung für die Zukunft. Es war nicht riesig viel unbedingt, aber jede dieser Silbermünzen zählte. Und als die Frau, von der Jesus erzählt, feststellt, da ist eine weg, da stellt sie alles auf den Kopf. Und jeder, dem mal ein Ring verloren gegangen ist oder eine Brosche oder sowas, der weiß, wie mühsam das sein kann. Man geht im Kopf alles durch, wo ist es wohl gewesen, wo könnte es sein. Und man ist glücklich, wenn es dann wieder da ist. Wenn einer kommt und sagt, guck mal hier, ich hab's gefunden. Und da ist der Jubel groß. Und vielleicht laden wir nicht jedes Mal alle Nachbarn ein und feiern mit ihnen. Kommt ein bisschen auf die Größe des Verlorenen und Gefundenen an vielleicht. Aber die Menschen können diese Geschichte so nachvollziehen. Sie sind jetzt richtig wach geworden und hören Jesus zu. Keiner denkt mehr über die nach, die da rummehrten und sagten, der begibt sich in falsche Kreise. Jesus ist umgeben von Zöllnern und Sündern. Und dann kommt der verlorene Sohn, der nicht mehr Bestandteil des Predigttextes ist, aber all das, was dort erzählt wird von Jesus, ist eigentlich Vorbereitung dieser dritten Geschichte. In der ersten Erzählung, das Schaf, kann man sagen, hat ja schon noch einen dicken Kopf und seinen eigenen Willen. Es ist ein bisschen blöd und läuft von dem Hirten weg, aber kann es ja nichts für. Der Groschen ist nun absolut unschuldig, da könnte man noch sagen, die Frau war selber unaufmerksam, aber all das wäre jetzt schwierig auf Gott zu übertragen. Nun kommt die Geschichte von dem Vater und den beiden Söhnen. Die Leute steigen richtig ein. Nicht umsonst ist diese Geschichte so lebendig, ist sie so, dass sie heute noch in diese Zeit passen würde mit allen möglichen Varianten. Sie fühlen mit dem alten Vater, denn was der jüngere Sohn da tut, das ist, irgendwie, es gehört sich nicht. Ist unter aller Sau, sagt man. Der fordert sein Erbe ein und sagt, ich will hinaus in die Welt. Und der Vater gibt ihm das Erbe auch noch. Und so trennen die sich da und der Junge geht in die Welt, verprasst das ganze mühsam erschuftete Geld und am Ende landet er in der Gosse oder, wie Jesus erzählt, im Schweinestall. Da, wo keiner hin möchte. Die Zuhörer gruselt's ein bisschen angenehm. Es ist ja immer schön, wenn man dramatische Geschichten über andere hört und sie nicht selbst erleben muss. Sie fühlen mit dem Vater, sie verstehen, wenn der Vater jetzt ärgerlich ist, sie fühlen mit dem großen Bruder, der die ganze Arbeit alleine machen muss. Und vielleicht gibt es auch vereinzelt welche, die fühlen mit dem jungen Kerl und sagen, ja, so war ich auch mal. Ich wollte alles selber machen, wollte auf meine eigene Weise leben und wollte auch auf meine eigene Weise glauben. Ich habe versucht, das Richtige zu tun und bin dabei auf die falschen Gleise gekommen. Auf Menschen reingefallen, die sich als meine Freunde ausgaben, weil ich ihnen was gab. Und als ich nichts mehr hatte, da war es aus mit der Freundschaft. In dieses emotional aufgewühlte geht Jesus weiter mit seiner Geschichte. Und er führt sie auf ein dramatisches Ende zu. Der jüngere Bruder sagt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Hier geht's mir schlecht. Ich will nach Hause gehen und will nichts einklagen, sondern will einfach sagen, lass mich hier arbeiten, damit ich was zu essen habe, damit ich ein bisschen wieder gut machen kann, vielleicht von dem, was ich zerstört habe. Und das muss ein schwerer Weg für ihn gewesen sein. Anders als das Schaf, das einfach nur irgendwo hängt und wartet, dass der Hirte kommt und es rettet, anders als die Silbermünze, die überhaupt keine Emotionen kennt, hat dieser junge Mann ein Herz und Gefühle. Und so sind die Leute gefangen von diesen Gefühlen, von diesem Herzen, von diesem jungen Mann und denken, wie mag es ihm gehen, wenn er nach Hause kommt? Mindestens ein Donnerwetter gibt's ja wohl oder einen hochkantigen Rausschmiss. Doch die Geschichte endet völlig anders, als die Leute es erwarten. Der Vater kommt gegen alle Sitte und Anstand dem Jungen entgegengelaufen, richtet ihn auf, nimmt ihn in den Arm, lässt neue Kleider holen, lässt ihn baden und duschen und waschen und gibt ihm gutes Essen und ein großes Fest. Und damit hat die Geschichte dann ihr unerwartetes Happy End. Nee, hat sie nicht. Denn wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, die ist nicht da zu Ende, die Geschichte. Sie hat weder ein Happy noch ein anderes Ende, wenn man so will, ein offenes Ende. Und da ist mir eigentlich deutlich geworden, die Verbindung zum Anfang der ganzen Geschichte. Weil ich hatte darüber längst vergessen, gefangen in dieser Geschichte, dass Jesus ja damit eine Antwort gab auf das Murren der Menschen, dass er sich mit denen abgab, die außen vor waren, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Und auf einmal merke ich, wie die Geschichte einen anderen Drive bekommt, eine andere Zielrichtung. Und ich stelle mir vor, wie es den Menschen ging, die so gemurrt hatten. Und es ist gar nicht so einfach, sich das vorzustellen, weil ich merke, über andere zu reden ist leichter, als zu merken, ich bin vielleicht selber gar nicht so weit weg davon. Ich bin ebenso gefährdet, auf andere herabzusehen und zu sagen, das ist nicht meine Welt. Das ist ja gut und schön und das kann ich auch sagen. Und wenn wir im Fernsehen Berichte über Menschen sehen, dann staunen wir oft, dass es Menschen gibt, die so leben und sagen, das ist nicht unseres. Aber deswegen muss ich sie ja nicht gleich verdammen. Aber wie leicht passiert das, zu sagen, das ist nicht richtig, das ist falsch. Vielleicht grenzen wir uns ab. Und dann sind wir in der Situation, von der Jesus am Ende dieser dritten Erzählung berichtet. Der ältere Bruder ist, wie sollte es auch anders sein, auf dem Feld und arbeitet. Und dann hört er von Weitem den Krach und das Gejuchze und das Singen. Vielleicht so ein bisschen so, wenn wir hier zu Hause auf dem Balkon sitzen, Sonntagnachmittags und hören euch singen. Aber noch viel lauter. Hoch die Tassen geht's da und er macht sich auf den Weg und es kommt ihm ein Knecht entgegen und er fragt ihn, was denn los hier? Keiner sagt mir Bescheid. Auf einmal fühlt sich der, der immer zu Hause war bei seinem Vater, außen vor. Und er bekommt die Antwort, dein Bruder ist wieder da und dein Vater ist glücklich und freut sich und macht ein Fest. Und der ältere Bruder schmollt und sperrt sich und sagt, das ist ja wohl ein Ding. Ein Fest für diesen Schludrig da. Ich habe immer schön gearbeitet hier Ich habe mich nie getraut, sowas überhaupt nur zu fragen, geschweige denn, dass mein Vater mir mal angeboten hätte, du hast gut gearbeitet, willst du nicht mal eine Runde feiern mit deinen Freunden? Und er steht draußen, ich stelle mir das so richtig vor, verschränkte Arme, Rücken zur Tür. Und mal legt ihm einer die Hand auf die Schulter und Jesus sagt, der Vater geht raus. Der war sich nicht zu schade, den jüngeren Bruder in Empfang zu nehmen, der ist sich auch nicht zu schade, dem Älteren nachzugehen. Und er spricht ihn an und sagt, willst du dich nicht mit uns freuen? Ist das nicht schön für dich, dass dein Bruder wieder da ist? Und dann platzt das alles aus ihm raus und er hält es seinem Vater vor. Und der Vater, der antwortet, und damit endet die Geschichte von Jesus mit den Worten, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und damit hört Jesus auf. Das ist Schluss mit der Geschichte. Das ist so ein bisschen wie bei Serien, wenn in der dritten Staffel, in der letzten Folge so ein Cliffhanger ist, also etwas, was nicht aufgelöst ist, wo man sagt, überleben die das, geht's weiter. Und man wartet auf die vierte Staffel und dann kommt die Nachricht aus Finanzgründen oder wegen fehlender Quoten oder so, wird die vierte Staffel nie gedreht. Dann sitzt man so, ich wüsste aber so gerne, wie es weitergeht. Ja, die vierte Staffel, die setzt am Anfang ein in unserer Geschichte. Die Menschen, die sich beschwert haben über Jesus, die haben, glaube ich, in ihrem Herzen durchaus verstanden, worauf er hinaus will. Sie haben begriffen, dass auf einmal das Verlorene nicht das ist, was man für verloren gehalten hat, sondern das Verlorene, das sind die, die sich in Sicherheit wähnen. Der ältere Bruder. Manch einer sagt, vielleicht ist das ja eigentlich der verlorene Sohn. Und wieder andere sagen, man müsste die Geschichte nicht nach den Söhnen benennen, sondern nach dem barmherzigen Vater. Weil das ist die Mitte für Jesus. Dass er sagt, es geht um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und denen, die da mähren, dass er mit den Sündern und Zöllnern ist. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und eben diesen Sündern und Zöllnern. Und es geht um die Beziehung zwischen Gott und mir und euch. Dass er möchte, dass wir eine Gemeinschaft bilden, die nicht nur dem Namen nach existiert, sondern wirklich im Herzen uns verbindet, dass wir einander respektieren und achten bei all den Unterschieden, bei all dem, was gut läuft oder nicht so gut läuft. Wie gehe ich denn um mit dem, wenn etwas schief gelaufen ist? In meinem Leben, bei meinem Tun. Wir haben das in den letzten Jahren gehört, auch in den, nenne ich mal, frommen Bereichen. Habt ihr bestimmt mitgekriegt, Bill Heibels und Co. Es ist so. Oder hier bei uns in Deutschland, katholische Kirche, evangelische Kirche. Es ist so einfach drauf rumzuhacken und zu schimpfen, ob man dabei ist oder nicht. Und zu sagen, das ist ja unmöglich. Das ist es auch. Und es schmerzt unendlich. Und wir haben nicht wirklich eine Lösung mit unserer Gerechtigkeit. Aber die Botschaft von Jesus ist eine andere, die sagt, es gibt eine Gerechtigkeit, die anders ist als das, was ihr euch denken könnt. Es gibt diese unendliche Liebe Gottes zu den Menschen und ihr, ihr in dieser Welt lebt, seid damit beauftragt, diese Liebe spürbar werden zu lassen. Zuzusehen, dass ihr diese Liebe lebt. Und auf einmal wird das eine ganz aktuelle Geschichte und auch wenn ich nicht wirklich, sagen wir mal, das Gefühl habe, ich sei völlig außen vor. Ich spüre, dass es etwas gibt, was ich mir zu Herzen nehmen sollte. Eigentlich tue ich das immer, ja klar. Wer würde das nicht von sich sagen? Ich bemühe mich, ein guter Christenmensch zu sein. Ich weiß, dass ich das nicht kann und ich weiß, dass ich lebe aus dem Erbarmen und der Liebe Gottes. Aber wie schön es mal gesagt zu kriegen, du hast recht. Das ist so. Du schaffst das nicht aus eigener Kraft. Aber Gott sorgt dafür, dass es möglich ist, dass Unmögliches möglich sein kann. Und wenn du das begriffen hast, dann behalte es nicht für dich, sondern erzähle es anderen und teile diese Freude mit ihnen. Nicht, weil es dir besser geht als den anderen, sondern weil es ihnen auch gut gehen kann damit. Was gibt es Schöneres, als sich miteinander zu freuen? Neid und Missgunst vergiften das Herz, vergiften das Leben und unseren ganzen Umgang miteinander. Denken wir mal an die Diskussion, was ist mit denen, die geimpft sind oder nicht geimpft sind? Alles kompliziert. Hätte ich eine einfache Lösung damit, würde ich mal eben bei der Bundesregierung anrufen und sagen, hier Leute, ich weiß, wie es geht. Und dann stände ich ganz groß in der Zeitung und wäre in der Tagesschau und alle hätten gesagt, jawohl, da hat es einer gepackt. Nein, natürlich nicht alle. Gucken wir doch mal die an, die uns gute Ratschläge gegeben haben. Auf denen wird rumgehackt ohne Ende. Wir Menschen sind offenbar nicht zufriedenzustellen. Wir sind von uns aus gar nicht in der Lage, uns zu freuen, wenn etwas gut ist, auch für andere zu freuen. Und zu freuen für die, die endlich wieder etwas tun können. Dass wir miteinander singen können, einander ins Gesicht sehen können. Unsicherheit ist noch, wie begrüßt man sich jetzt? So, so oder doch so? In den Arm nehmen? Naja. Aber es fehlt uns. Jesus sagt, das ist die Botschaft, die in eure Herzen soll. Er sagt es nicht so direkt und platt wie ich jetzt, sondern er verpackt das in Geschichten, die den Menschen aus ihrem eigenen Leben bekannt vorkommen und wo sie sich selber drin finden sollen. Das ist sein Trick, dass er uns dazu bringt, dass wir uns in seinen Geschichten wiederfinden und auf einmal ist es nicht die Entscheidung irgendeines anderen, die wir schlucken müssen, sondern ist es unsere eigene Entscheidung, die wir treffen. Zwei Punkte habe ich mir vorgenommen und gesagt, das will ich aus diesen Texten für heute mitnehmen. Zum einen, ich freue mich unendlich über die Geduld, Liebe und Langmut Gottes, zu dem ich immer zurückkommen kann und weiß, dass er mich nicht hinausstößt, egal was ich getan habe, egal was ich schief gemacht habe, wo ich versagt habe. Ich darf zu ihm zurückgehen und ich darf das auch anderen sagen, dass das möglich ist. Das ist einfach ein Grund zur Freude. Und zum anderen, ich möchte aufmerksam, achtsam, sagt man ja heute, sein für mein eigenes Denken, wo ich vielleicht doch andere ausgrenze und sage, nee, mit denen lieber nicht. Wo ich mich doch über andere erhebe und denke, die kommen bestimmt nicht in den Himmel. Ich möchte wachsam sein für das, was Jesus in mein Herz hineinlegt. Dass ich die Menschen, die anders sind, an das Leben, an das Glauben vielleicht auch, als ich nicht ausgrenze, sondern als Kinder Gottes sehe und anspreche und immer wieder auch mich selbst in Geduld übe. Manchmal ist es ja so, wenn man auf die Suche geht nach etwas, findet man ganz was anderes, als was man gedacht hatte. So ist es mir ein bisschen hier gegangen. Und so mag es euch von mir aus gerne jeden Tag aufs Neue gehen. Ich wünsche euch ein fröhliches Suchen nach Menschen, nach Begegnungen, nach der Nähe Gottes und ein noch viel fröhlicheres Finden und Entdecken. Und dann erzählt den anderen davon, ich finde das eine tolle Rubrik, hier auch zu sagen, meine Woche, was habe ich so erlebt, aber ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, sich dann hier hinzustellen, zu sagen, so Leute, das habe ich erlebt. Vieles ist gar nicht für die große Öffentlichkeit, aber teilt es mit euren Ehepartnern, Freunden, Nachbarn. Teilt es im kleinen Kreis und so wird es von selber groß werden und die Freude Gottes über die Erlösung aller Sünder wird dann auch Raum gewinnen in unserem Leben, in unseren Gemeinden und vielleicht sogar in unserer ganzen Welt. Möge Gottes guter Geist uns darin stärken und bewahren. Amen.